Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute, eine, ich möchte fast sagen, alterslose Frau in der Sendung zu haben. Heute ist Sonja Schiff und wir werden heute über das Altern sprechen. Sonja Schiff ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat einen Master in Alternswissenschaften und nennt sich Expertin fürs Älterwerden. Der Begriff alterslos ist mir deswegen eingefallen, weil wir, auch wenn wir auf die Welt kommen, schon ein Alter haben. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Zustand, wo wir kein Alter haben. Aber heute möchten wir über das höhere Alter sprechen. Sonja, Expertin fürs Altern. Was ist das Altern für dich?
Also für mich persönlich ist das Altern in erster Linie einfach Entwicklung. Es ist ein immerwährender Prozess von der Geburt bis zum Tod und ganz individuell.
Hast du Freude daran?
Nicht immer.
Sonja, du hast, wie du 50 geworden bist, einen Blog gemacht, der viel Falten hieß. Und du hast jeden Tag ein Foto von dir gemacht und das gepostet, um gegen die Unsichtbarkeit der Frauen ab 50 sehr deutliche Zeichen zu setzen. Ich habe dich sehr bewundert. Wie hat sich das tatsächlich für dich angefühlt?
Also ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, warum ich das gemacht habe. Weil es ist mir gar nicht so um die Sichtbarkeit gegangen, also die dann auch. Aber der Anlass war eigentlich, dass es so ganz tolle Zeitraffer-Videos gibt, wie Kinder erwachsen werden. Also es gibt immer wieder Eltern, die so von der Geburt bis zum Beispiel zum 18., 19. Lebensjahr die Entwicklung ihrer Kinder dokumentieren. Und das hat mir immer schon wahnsinnig gut gefallen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, es gibt das Umgekehrte sozusagen nicht. Also das sichtbar zu machen, wie sie jemand rein körperlich im Gesicht verändert beim Altern, das habe ich nirgends gefunden und das war dann für mich eigentlich so, ja, fast wie ein Auftrag anlässlich meines 50ers, wo jeder gefragt hat, und hast du eine Krise? Da habe ich mir gedacht, nein, habe ich nicht. Und ebenso, ich habe mir wirklich gedacht, das war spannend, irgendwann mit 80, wenn ich so alt werden darf, so ein Zeitraffer-Video von mir zu machen. Wie habe ich mich gefühlt? Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Also wie viele Facetten ich habe. Ich habe mich ja wirklich in der Regel ungeschminkt fotografiert. Ich habe nicht vorher irgendwie geschaut, wie ich ausschaue. Und ich habe dieses Selfie nie zensuriert. Wirklich nie. Was mir manchmal sehr schwer gefallen ist. Also manchmal habe ich einfach schrecklich ausgeschaut. Ich habe mich ja auch fotografiert, wenn ich Grippe hatte. Und nicht zu zensurieren war eben wirklich immer so das aller Schwerste. Aber ich habe erst durch diese Fotos gesehen, wie viele Facetten ich habe. Und das habe ich so spannend gefunden.
Und das ist natürlich im totalen Widerspruch zu der, ich möchte sagen, geschönten, gefilterten Realität, mit der wir sonst alltäglich zu tun haben. Und was ich auch einen interessanten Aspekt finde, Nicht-Zensur heißt auch, Kontrolle nicht auszuüben. Und da ist natürlich gerade das Alter, habe ich das Gefühl, geht sehr viel um, kontrolliere ich noch alle Körperfunktionen, kontrolliere ich noch meine Wirkung, habe ich noch alles unter Kontrolle? Was ja also auch schwer ist, sich darauf einzulassen, das loszulassen.
Ja, ich sage dann immer, dabei haben wir nichts unter Kontrolle. Das ist ja alles, letztendlich ein Stück Einbildung, zu glauben, wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben das Leben nicht unter Kontrolle, es kann jede Sekunde was passieren. Und das ist ja sicher eine große Herausforderung. Ja. Und ich bin auch verleitet, immer wieder zu kontrollieren. Also du hast mir vorher gefragt, macht mir das Älterwerden Spaß? Zum großen Teil macht es mir Spaß. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich mir denke, oh, muss das sein? Ja, muss das jetzt schon sein? Also ich bin immer so beides. Ja. So, ich sage immer, ich bin mein eigenes Forschungsobjekt jetzt. Vieles, was ich gelernt habe im Studium, was ich da gehört habe, ist es jetzt so, wenn ich es erlebe, denke ich mir, ah, das war damit gemeint.
Du schreibst, du bist gnadenlos positiv dem Alter gegenüber eingestellt. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung, aber das Alter ist auch manchmal gnadenlos. Wie gelingt dir das?
Naja, es gelingt mir eh nicht immer, aber ich versuche immer wieder zurückzukommen zu diesem Positiven. Vielleicht darf ich es ein Beispiel bringen, weil wir ja direkt gegenüber einer Schönheitsklinik sitzen. Es ist, mich fragen oft die Menschen, hast du nie Probleme? Ja, und dann bringe ich oft so das Beispiel, ich habe ja so von meiner Mutter vererbte Falten so unterhalb des Kinnes, die so nach unten schauen. Ja. Und immer wenn ich mich ins Gesicht sehe, sehe ich ein Stück an meine Mutter, die so eigentlich so ein depressiver Charakter ist, hat viel mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Und ich denke mir immer, warum habe ich die Falten? Ja, ich bin ja gar nicht irgendwie depressiv und die machen mir wirklich Probleme. Und auch ich habe mich schon erlebt, dass ich vor so einem Kosmetikinstitut stand, hineinging und gefragt habe, was es kosten würde, das zu unterfüttern. Und dann sagen die zu mir, das kostet so und so viel und ich denke mir, boah, so viel. Und dann habe ich zum Beispiel gefragt, wie lange das hält. Und dann hat er gesagt, ja, sollten Sie so alle 2 Jahre machen. Und dann kommt bei mir so dieser Aspekt, wo ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt mache, ich muss ja irgendwann dann trotzdem an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt erlaube ich mir so zu sein, wie ich bin. Und dann denke ich mir eben, besser früher als später. Also ich komme ja nicht umhin. Ja, und wenn es mit 80 ist, habe ich denselben Prozess noch einmal. Und ich entscheide mich dann halt dafür, diesen Prozess jetzt zu gehen und eben auch positiv zu gestalten und frage mich dann, was ist jetzt das Positive dran, wenn ich das lasse?
Ich denke auch immer, wir haben das Recht auf einen schönen Faltenwurf im Gesicht. Und tatsächlich ist das auch ein Recht oder eine Möglichkeit, wenn ich mir anschaue, wie viele es nicht dürfen aus beruflichen Gründen. Aber das Äußerliche ist ja nur sozusagen unser Gesicht, unser Körper. Wie steht es mit den inneren Alterungsprozessen? Würdest du das als Reifung bezeichnen und was ist da für dich bedeutsam?
Also für mich fängt es schon mal damit an, mir so eine eigene Identität für diese Lebensphase zu entwickeln, weil ich einfach glaube, dass wir das noch gar nicht gelernt haben, was die Lebensphase Alter überhaupt für uns als Menschen bedeutet. Das ist ja noch nicht so lang her, dass wir überhaupt so alt werden dürfen. Es hat immer schon 100-Jährige gegeben, aber jetzt dürfen wir das ja immer mehr und mehr und vor Dingen auch, wir sind mit 60 viel gesünder und letztendlich biologisch auch viel jünger als Generationen vorher. Also ich bin einfach sehr so am Schauen, was ist das eigentlich für eine Phase, wofür steht sie, wie definiere ich sie? Ich glaube, das ist zum Beispiel so was Wichtiges. Wir dürfen diese Phase auch ein Stückchen selber definieren, was sie für uns ist. Und das macht es eigentlich auch für mich aus, dieses Wachstum, dieses Schauen, wer bin ich noch, außer die Person, die ich bis jetzt war, die ja auch über Arbeit definiert ist. Also was macht mich einfach noch aus? Oder was von mir konnte ich noch gar nie leben und es steckt eigentlich in mir? Weil wie oft im Leben müssen wir Dinge auch verschieben, weil jetzt ist, weiß ich nicht, Kinder dran, Arbeit dran, Kredit abzahlen, Wohnung abzahlen und wir haben dann so viele Zwänge. Und diese Phase jenseits der 60 ist einfach eine Phase, wo noch mehr viel Freiheit kommt und wo man einfach schauen kann, wer bin ich noch und was möchte ich noch erleben.
Also diese Frage nach der Identität ohne Arbeit, die stellt sich mir sehr deutlich als über 60-Jährige. Und ich habe noch kein konkretes Bild. Wir hatten mal zusammen ein Angebot für Frauen, die kurz vor dem Ruhestand sind, das leider nicht zustande gekommen ist. Was sind da so bei deinen Seminaren die Erfahrungen? Kann man sich wirklich vorbereiten auf diese Zeit? Und was kann dabei helfen?
Also ich glaube, dass man sich sogar vorbereiten muss. Ich habe so das Gefühl, die meisten Menschen sind der Meinung, wenn sie in Pension gehen, dann passiert das irgendwie ohnehin automatisch. Weil viele haben ja zu dieser Lebensphase Pension Bilder voller Freiheit und Urlaub und alles lesen und tun, was man immer schon tun wollte. Aber diese Bilder, die stammen nur aus einer Zeit, ich sage immer aus den 60er Jahren ungefähr, wo diese Lebensphase Pension im Schnitt 7 Jahre gedauert hat. Und heute dauert sie 20, 25, aber wenn man sehr viel Glück hat, vielleicht sogar 30 Jahre. Und dann passt dieses Bild, jetzt tue ich ganz viel Reisen, schon auch, aber nur für eine kurze Zeit. Ja, weil man kann nicht 30 Jahre Urlaub machen. Die Greta Silva, das ist so eine Ikone des Älterwerdens in Deutschland, die sagt immer, die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie zwischen 30 und 60. Ja? Und wenn man überlegt, was in der Zeit passiert ist, dann wird eigentlich so klar, wie absurd dieses Bild ist, jetzt macht man sich eine schöne Zeit, weil das geht nicht so lang. Ja? Und darum glaube ich, dass eben Vorbereitung ganz wichtig ist und auch, weil wirklich tatsächlich große Veränderungen passieren. Ich bringe vielleicht nur ein Beispiel. Die wenigsten wissen, dass sie, wenn sie die Arbeitswelt verlassen, bis zu 2/3 ihrer sozialen Kontakte verlieren. Das macht jetzt nichts aus, wenn ich viele soziale Kontakte habe außerhalb der Arbeit. Ja? Das haben aber übrigens Frauen oft viel mehr als Männer. Und Frauen mit einem männlichen Berufsverlauf haben das genauso wie Männer auch nicht. Ja, wir haben dann sehr viele Freunde. Ich bin ja so eine, ich habe einen männlichen Berufsverlauf, ich habe durchgearbeitet, weil keine Kinder. Das heißt, da hat man dann sehr viele Freundschaften über die Arbeit und gar nicht so viele privat. Und wenn diese privaten Kontakte schon vor dem Pensionsantritt klein sind, dann sage ich immer, fangt hier die Alterseinsamkeit an. Weil du nimmst ja dann dieses kleine soziale Netz, das oft auch noch aus sozusagen Bekannten der eigenen Kohorte besteht, des eigenen Altersspektrums, die nimmst du mit ins hohe Alter. Nach und nach sterben dann da welche weg und am Ende kannst du passieren, dass du fast alleine übrig bleibst. Und wenn ich das nicht weiß und wenn mir das nicht bewusst ist, dann setze ich da hier im Prinzip unbewusst den Beginn der Alterseinsamkeit. Und das ist was, was ich zum Beispiel den Menschen immer versuche zu vermitteln, dass sie, was kann ich dann tun? Ja, also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kollegin habe, wo ich sage, ich möchte, dass du in meinem Leben bleibst, dann muss ich auf die proaktiv erstens zugehen und zweitens muss ich mir überlegen, was verbindet mich mit diesem Menschen noch außer die Arbeit? Weil wenn wir nicht mehr arbeiten, haben wir in spätestens 3 Jahren auch kein Gesprächsthema mehr. Ja, das heißt, wir müssen was Neues aufbauen und das muss ich mir vorher überlegen. Ja, also ich kann mich erinnern, dass eine Kollegin, als die in Pension gegangen ist, ich habe in einer Krankenpflegeschule unterrichtet und die kenne ich von Beginn an und ich habe mir immer gedacht, wenn ich die Theresia nicht mehr in meinem Leben habe, kann man es gar nicht vorstellen. Aber es ist mir immer aufgefallen, wir reden immer nur über die Arbeit. Ja. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe wirklich gesagt, du, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich kriege mit, du gehst auch gerne ins Kabarett, ich kriege mit, du gehst auch gerne ins Kino und du hörst auch gerne Jazzkonzerte. Bitte machen wir regelmäßig was miteinander. Und das war am Anfang ein bisschen künstlich, ja, weil neu, aber jetzt hat sie sich eingespielt. Mittlerweile, wenn wir sehen, er spielt einen interessanten Kinofilm, dann rufen wir uns an.
Das heißt ja, das müssen wir eigentlich während des Berufslebens schon vorbereiten. Wobei ich eben die Erfahrung mache, mit zunehmendem Alter, ich bin erschöpfter und eigentlich jeden Abend müde. Und zwar so müde, dass ich mir denke, okay, Aktivitäten bitte erst am Wochenende. Da bin ich dann ausgeschlafen, erholt und der Haushalt ist auch wieder auf Linie. Das ist nicht so einfach. Und vor allen Dingen ist es nochmal ein Unterschied, lebt man alleine, hat man eine Partnerschaft, lebt man mit Enkelkindern, also sozusagen die ersparen einem ja auch jede Menge soziale Kontakte, wenn man das hat und plötzlich steht man dann trotzdem alleine da, weil die auch groß werden und die Omas nicht mehr so brauchen und wollen. Also das heißt, während noch der aktiven Zeit gezielt darauf hinarbeiten.
Das klingt jetzt auch wahnsinnig viel Arbeit. Ich glaube, es geht um Bewusstsein. Also ich höre ganz oft von Menschen, wenn ich sage, ich mache Pensionsvorbereitungsseminare oder Coaching, in dem Bereich sagen oft Menschen, also wenn man das nicht schafft, in den Pension gehen, dann hat man irgendwas falsch gemacht im Leben. Ja, das ist so eine Haltung. Ich sage immer, wenn jemand eine große Reise macht, plant er die ja auch und dann macht er das nicht aber akribisch und er erlebt es ja nicht als Schwerstarbeit, weil dann kann man ja gleich den Urlaub streichen. Ich empfehle so circa, sage ich mal, 3 Jahre vor der Pension anzufangen, drüber nachzudenken. Was wird sich verändern und da auch sehr realistisch zu sein, sich einmal anzuschauen, welche Bilder von Pension habe ich, taugen die überhaupt für 25 Jahre oder sind es romantisch? Ich halte nichts davon, jetzt in Stress sozusagen zu geraten, deswegen sollte schon eine gute Zeit sein. Aber sie dessen einfach bewusst sein, dass Bilder wie eben Urlaub einfach unrealistisch sind und es sich lohnt, darüber nachzudenken, was wird sich wirklich alles verändern? Welche Auswirkungen hat die Pension zum Beispiel auf die Partnerschaft? Wie wird es werden, wenn wir uns plötzlich gegenüber sitzen, jeden Tag, jeden Morgen und ja, was ist das jetzt für eine Partnerschaft? Haben wir uns überhaupt noch was zu sagen? Müssen wir uns auch neu finden und dann diese Dinge auch ein Stückchen anzugehen? Ja, und auch mit Spaß, weil es geht ja um die Zukunft.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich öfter gehört habe, dass Frauen, die vielleicht schon vorher in Pension gegangen sind, wenn die Männer dann in Pension kommen, dass das die große Krise ist. Und zwar deswegen, weil die Männer plötzlich sich in alles einmischen, was die Frauen sich gut geregelt haben und so. Und ja, einerseits haben wir immer danach geschrien, dass die Männer sich im Haushalt beteiligen und dann tun sie es und dann ist es unendlich nervend. Ne?
Ja, da sprichst du was an. Das erlebe ich auf den Seminaren immer. Also vielleicht da ein lustiges Detail. In meinen Seminaren habe ich über Jahre, also in meinen Seminaren in den ersten 5 Jahren waren vorrangig Männer in den Seminaren. Ich mache es für Unternehmen, die oft in sehr männlich dominierten Berufen, also mit sehr männlich dominierten Berufen. Und da habe ich die ersten, ich würde mal sagen, 10 Jahre, habe ich die Männer immer am Anfang des Seminars ihr Bild von der Pension malen lassen. Also so einen Tag in der Pension, sie sollen das malen. Und am Ende des Seminars habe ich sie dieses Bild wieder nehmen lassen und eben dann noch schauen, passt das Bild noch, wollen sie neu malen, wollen sie was verändern. Und 80% aller Männer haben hier ihre Frau aufs Bild gemalt. Die war vorher nicht am Bild, weil im Seminar eben plötzlich klar geworden ist, Jössas, ich muss ja meine Frau mitdenken. Ich kann ja nicht nur meine eigene Fantasie, was möchte ich tun. Es geht auch um meine Frau. Ich muss mit meiner Frau reden, welche Vorstellungen sie von Pension hat. Und wir müssen das abgleichen. Und es kann sogar sein, dass wir da unterschiedliche Wünsche haben. Also ich habe einmal ein Paar beraten, da wollte sie unbedingt reisen, reisen, reisen und er wollte nicht reisen und die haben richtig eine Krise gekriegt und das kam in der Beratung erst raus, dass er nicht will. Er will zu Hause sein in seinem Haus und sie wollte reisen und die haben das dann wirklich geschafft, dass diese Frau einmal im Jahr als Granny-Au-pair ins Ausland geht. Weil sie sich einfach eine reine Reise gar nicht leisten konnte. Aber so Granny-Au-pair, da gibt es ja dann so Commitments. Und sie wollte jetzt auch nicht irgendwo nur im Hotel sitzen. Und ich habe jetzt nach 7 Jahren, ich habe regelmäßig mit ihr Kontakt. Und die macht das jetzt schon seit 7 Jahren. Und ist total happy. Und die haben das auch geschafft. Ja? Und da ist sie 3 Monate weg. Jedes Jahr in einer Ehe. 3 Monate. Hut ab, oder?
Aber das ist ein interessantes Bild, sozusagen nicht nur als Au-pair, als junges Mädchen, sondern auch als Granny-Au-pair in die Welt zu kommen. Es gibt auch einige Frauen, für die der Pensionseintritt eine deutliche Krise ist. Was will ich eigentlich noch? Und wie du schon gesagt hast, ist eine relativ lange Zeit. Und Frauen haben eine längere Lebenserwartung, allerdings mit mehr chronischen Erkrankungen. Wie sollen wir uns denn auf diese, ich möchte sagen, ja, schwächer werdenden Möglichkeiten einstellen? Was heißt das?
Was heißt schwächer werdende Möglichkeiten? Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass sozusagen körperliche Dinge nicht mehr so gut gehen. Also ich glaube ja, dass sozusagen unsere Knie eigentlich ein Ablaufdatum haben von 45. Bis dahin funktioniert es gut und schmerzfrei und dann wird es immer schwieriger. Und das sind jetzt mal nur die Knie. Aber es gibt sozusagen einfach körperliche Einschränkungen, die einiges nicht mehr möglich machen. Und das ist eine Perspektive, die nicht besonders attraktiv ist. Ich versuche mich immer darauf zu berufen, ich freue mich an dem, was noch geht. Aber mit 70, 80 wird es immer weniger sein, was noch geht. Wie kann man da auch die Angst in Schach halten?
Ich würde jetzt gerne noch was zur Pension sagen. Also was mir nur wichtig wäre, zu sagen, wir verbinden mit in Pension gehen immer nicht mehr arbeiten. Und da möchte ich erstens einmal sagen, wenn wer weiterarbeiten will, darf er weiterarbeiten. Also man muss nicht in Pension gehen oder aufhören, tätig zu sein. Ja, ich kann entweder weiterarbeiten, ich kann mich ehrenamtlich irgendwie engagieren, aber es gibt wirklich immer mehr Menschen, die auch arbeiten, nicht mehr voll, stundenweise. Und rein als Alterswissenschaftlerin finde ich das Konzept in Pension gehen eigentlich einen ziemlichen Bullshit. Weil du fällst wirklich raus aus allem und eben dieses Bild, ah, jetzt tue ich nur Leben genießen. Arbeit ist ja viel mehr als nur Geld verdienen. Ja, Arbeit ist ja Entwicklung, eben soziale Kontakte, Herausforderungen meistern, agil sein, unterwegs sein, neue Ziele zu haben. Und es gibt viele Menschen, die finden das in der Pension, wenn die Arbeit wegfällt, so nicht mehr. In meinen Seminaren habe ich lang so, oder immer wieder so Diskussionen, habe ich oft, sage ich einmal, 80% Menschen drinnen sitzen, die sagen, sie wollen nicht mehr arbeiten, und dann sitzen 20%, die sagen, nein, ich werde noch arbeiten, und dann sagen die 80%, meine Güte, der Arme oder die Arme kann nicht loslassen. Und die, die noch arbeiten, sagen, wow, die Faulen hängen nur auf der faulen Haut, das ist ja krass jetzt, die zwei Pole. Und da glaube ich einfach, das ist völliger Nonsens. Ja, jeder und jede muss es selbst gestalten, wie das einfach gewünscht ist. Und arbeiten darf man. Und wenn wer arbeiten möchte, bis er umfällt, dann darf er und sie das. Ja, das ist für mich einmal wichtig. Und für mich hängt das jetzt auch zusammen mit deiner Frage, mit sozusagen mit dem, wie hast du das gesagt, kleiner werdenden Möglichkeiten, schwindenden Möglichkeiten, weil ich einfach auch glaube, dass wenn ich keine Herausforderungen habe und wenn ich nicht mitten im Leben bin, sondern eher einfach nur so, jetzt lass es mir gut gehen, glaube ich einfach auch, dass viele Dinge auch verstärkt dann anfangen auch wirklich zu entstehen und für Dinge meine Wahrnehmung ist dann auch drauf. Viel mehr drauf, glaube ich. Ja, also ist jetzt wirklich so ein Gedanke, wie sehr nehme ich meine schmerzenden Knie, wie sehr rücken sie in den Mittelpunkt, wenn ich total gefordert bin und vielleicht eine große Freude habe am Tun, als wenn ich irgendwie jetzt zu Hause bin und vielleicht gerade gar nicht weiß, was ich mit mir anfangen sollte. Ich glaube, dann rücken sie ja mehr in den Mittelpunkt. Das ist mir so spontan eingefallen, wie du die Frage formuliert hast. Ich habe mir gedacht, das muss ich nur nachschieben. Und wie geht man jetzt um, ich nenne es aber körperliche Unzulänglichkeiten, die nach und nach entstehen, ja, Probleme jeglicher Art. Also es gibt viele Modelle in der Alternswissenschaft, wenn man sagt, so gelingt Altern auch, wenn man Einschränkungen bekommt. Und ich habe da am allerliebsten, weil es also super kurz zu erklären ist, das sogenannte SOK-Modell, S-O-K. Das sind drei Großbuchstaben, heißen Selektion, Optimierung, Kompensation. Und es ist eine Kunst, damit zu leben. Selektion heißt, ich mache es am Beispiel eines Bergsteigers, wenn ich gewohnt war, auf den Untersberg zu gehen, dreimal in der Woche, und ich merke, das kann ich nicht mehr, ich kann das körperlich nicht mehr, von der Kondition, Knie, Hüfte, was auch immer, es tut mir weh, dann geht es zuerst einmal darum, im Prinzip auch was zu verabschieden. Zu verabschieden, den Untersberg, und vielleicht zu entscheiden, okay, jetzt schaffe ich nur den Geißberg oder ich schaffe jetzt regelmäßig den Mönchsberg. Ja? Also Abschied zu nehmen von Dingen, die ich konnte, als ich noch sehr, sehr jung war. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber einen bewussten Schritt auch des Abschieds zu setzen. Optimierung heißt, das, was ich jetzt noch machen möchte, auch dafür zu trainieren, dass ich das machen kann. Das heißt, wenn ich auf den Mönchsberg gehen will, vielleicht nicht unbedingt die Strecke zu nehmen, die mir besonders leicht fällt, sondern zum Beispiel auch die Stufen zu nehmen, einfach um dran zu bleiben an diesen Stufen. Und Kompensation würde heißen, zum Beispiel Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel Walking Sticks, weil es mir damit leichter fällt. Das klingt jetzt banal, aber das ist eine große Kunst. Ja, ich habe ja lange in der Altenpflege gearbeitet. Ich habe gesehen, wie das Menschen nicht geschafft haben, wie sie verzweifelt sind an dem, was sie nicht mehr können und da auch total drinnen hängen geblieben sind. Uns ist damit einfach auch extra schwer machen. Menschen, die keine Hörgeräte angenommen haben, Menschen, die keine Gehhilfen angenommen haben, die gewartet haben, bis sie gestürzt sind. Ja? Und ich glaube aber eben, das fängt viel früher an. Das fängt im Prinzip schon mit der Lesebrille an, das fängt schon mit dem Hörgerät an und das fängt eben auch damit an, dass ich nicht mehr auf den Untersberg gehen kann, sondern auf den Mönchsberg und da dabei eine große Freude habe.
Wobei der Abschied vom Untersberg muss ja nicht ein totaler sein, weil das Hilfsmittel Gondel kann dieses Erlebnis Untersberg ja trotzdem noch ermöglichen. Halt nicht selber hinaufgegangen. Das finde ich sehr interessant, die Selektion, Optimierung und Kompensation. Die Kompensation waren jetzt die Hilfsmittel oder was ist die Kompensation dabei?
Na, die Kompensation kann auch zu sein, irgendwie tricky damit umzugehen. Also mir gefällt ja das Beispiel, in der Literatur wird immer der Rubinstein, das war ein Pianist, der sehr, sehr hochbetagt wurde und der bis zum Schluss Konzerte gegeben hat, der wird immer genannt. Der hat, also wenn man bei dem das angeht, Selektion, wenn der ein Repertoire von, weiß ich nicht, 200 Stücken hatte, hat er dann nach der Selektion noch 25 Stücke gehabt. Optimierung hat jetzt in Kassen, dass er diese 25 Stücke genauso geübt hat wie vorher, die große Menge an Stücken. Und bei dem war zum Beispiel jetzt die Kompensation, der hat einen Trick angewandt. Der war berühmt für sehr schnelles Spielen und der hat dann insofern einen Trick angewandt, als dass er alles, was vorher war, langsamer gespielt hat, wie es eigentlich sozusagen auf den Blättern gestanden wäre und die Regel gewesen wäre, sodass das, was er schnell spielen sollte, immer noch schnell war, aber er war bedeutend langsamer als früher, aber niemand hat es gemerkt.
Das ist ein sehr genialer Trick. Da sollten wir uns Rubinstein zum Vorbild nehmen. Wie ist es für Frauen, deiner Meinung nach, die eben wenig Einkommen im Alter haben, die sozusagen auch nicht die Alternative haben, in Pension zu gehen, sondern die weiterarbeiten müssen, weil sie kein Auskommen im Einkommen haben? Welche Möglichkeiten gibt es für sie?
Ich finde mir ganz wichtig, dass du die Frage stößt, weil das eben Altern, also männlich und weiblich anders oft erlebt wird, ist ganz wichtig, dass du einfach deine Lebenslagen erntest, ja, im Sinne von Einkommen, aber auch Wohnsituation. Das hat man ja bei Corona-Zeit zum Beispiel gemerkt, welche Unterschiede das gleich ausmacht. Was Kinder und Frauen tun, also Ich habe gesagt, dass die Zeit der Pension eine Zeit großer Freiheit ist und da glaube ich schon auch, dass das auch bei geringerem Einkommen ein Thema ist. Weil es macht ja einen Unterschied, ob ich dann, ich weiß nicht, gar nicht, wie hoch jetzt meine Mindestpension ist. Also wichtig ist, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, was jetzt die Pensionshöhe ist. Männer haben im Schnitt viel höhere Pensionen als Frauen. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Thema Freiheit nach dem Pensionsantritt auch für Frauen gilt, die eine geringere Pension haben. Also bei uns ist ungefähr 1200 die Mindestpension und es macht einen riesigen Unterschied, ob ich im Monat 1200 Euro bekomme, ohne dafür etwas leisten zu müssen oder nicht. Ja, also ich habe eine ganz andere Basis und dann kann ich dazu arbeiten und das stimmt, manche Frauen müssen auch dazu arbeiten. Aber ich höre trotzdem auch von Frauen, die kleine Pensionen haben, immer wieder, dass sie sagen, der Druck des Dazuarbeitens ist viel kleiner. Ich mag auch gerne dazu arbeiten und ich muss ja auch nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und viele Frauen sagen trotzdem, es ist die beste Zeit ihres Lebens, weil ja oft dann die ganze Situation der Kinder wegfällt. Ja, sie sind oft dann nicht mehr in der Care-Tätigkeit. Außer dann wieder, wenn sie ihre Männer betreuen. Zu mir hat vor kurzem eine Frau gesagt, eine Dame, die jetzt in einem Seniorenheim lebt und 85 Jahre alt ist, die hat gesagt, die beste Zeit meines Lebens war zwischen 60 und 75. Und dann wurde mein Mann pflegebedürftig.
Sonja, du hast das Alter als Abenteuer beschrieben. Kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erläutern?
Also das Abenteuer für mich ist dieses mich selbst neu entdecken. Was ich vorher eben schon gesagt habe. Es hat jetzt natürlich viel damit zu tun, auch wie sehe ich mein Pensionsleben. Also ich werde mal arbeiten, aber ich werde einen bestimmten Teil meiner Arbeit lassen, weil ich einfach so das Gefühl habe, da habe ich genug getan. Also das ganze Thema Altenpflege habe ich ja immer nur Seminare und Trainings gemacht. Das werde ich mit dem Stichtag meines Pensionseintritts einfach beenden. Aber ich werde weiter zum Beispiel Vorträge zum Älterwerden machen und ich war jetzt lang auf der Suche nach dem, was bin ich noch. Ja, und da habe ich zum Beispiel eben an meinem Handy eine Liste geführt und da waren dann immer nur so Dinge, das habe ich zuerst gar nicht so begriffen, die haben immer wieder mit Altenpflege zu tun gehabt. Also ich habe zum Beispiel eine Clown-Ausbildung angefangen und habe mir gedacht, da gehe ich dann in Seniorenheime. Ich habe so einen Handpuppenkurs gemacht und habe mir gedacht, dann gehe ich in Seniorenheime. Und irgendwann habe ich mir gedacht, immer wieder bin ich eigentlich im Alten und ich möchte eigentlich wissen, wer bin ich noch. Und dann stand da unten DJ, Musik. Dann habe ich gedacht, das ist es. Das ist meine Zukunft. Das mag ich ja jetzt auch schon. Und ich konnte mir vorstellen, mich dorthin zu bewegen. Ja, jetzt mache ich eben so eine kleine DJ-Ausbildung und bin so am Konzept entwickeln. Also für mich ist dieses Abenteuer wirklich auf der einen Seite dieses mich noch einmal anders zu entdecken. Und dann fürs höhere Alter habe ich wirklich für mich auch so dieses Bild, dass ich immer mehr glaube, zu meinem Kern zu kommen. Also immer mehr zu dem, was bin ich genau, wer bin ich wirklich, was denke ich, was macht mich aus. Ich glaube, das ist es so. Jetzt ist ja Badesaison, es ist Sommer. Jetzt lande ich wieder beim Körperlichen, aber oft nimmt man ja vieles über das Körperliche wahr. Und jetzt war ich eben das erste Mal wieder baden und ich bin ja eine kräftige Frau mit Bauch und Busen. Und dann stehe ich so an einem Badebuffet in einem grellpinken Badeanzug ohne irgendein Tuch um Bauch und Hüften. So einfach so, wie ich bin. Und dann steht eine Dame neben mir, die genauso ausgeschaut hat wie ich. Und die hat dann gesagt, gönns, mit 30 hätten wir alle nur so einen Bolero um die Hüften gehabt und hätten uns am Bauch versteckt. Und ich habe mir gedacht, siehst du das? Ja, genau, so ist. Und warum ist das jetzt nicht mehr so wichtig? Warum pfeife ich da jetzt drauf? Ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass ich mir erstens denke, ja, so bin ich, halt es aus, ich halte es aus und es ist so irrelevant. Es ist ganz was anderes wichtig. Ja? Es ist viel wichtiger, ob ich glücklich bin, ob ich zufrieden bin, dass ich auf ein cooles Leben zurückschaue, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, ich lebe. Hurra, es ist super.
Sonja Schiff, du machst richtig Lust aufs Alter werden, noch älter werden. Und ich danke dir sehr herzlich, das ist ein fantastisches Schlusswort. Sonja Schiff, Master der Alternswissenschaften, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und sie ist wirklich Expertin fürs Älterwerden. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses, ja, erhellende und hoffnungsvoll machende Gespräch. Danke dir, Sonja.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.